Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast auf meinsportpodcast.de und bei Sport 1 natürlich mit dabei. Pit Gottschalk, hallo Pit.
Hallo Malte.
Hast du nicht mitgerechnet, schon nach 6 Sekunden dran zu kommen, ne?
Ich bin auch völlig überrascht. Sag mal, haben wir ein bisschen Hall gerade in unserer Stimme? Kann das sein?
Eigentlich nicht. Also bei dir höre ich keinen Hall. Hörst du bei mir Hall?
Nein. Aber weil wir ja so viel Wind machen, darf man auch ein bisschen Hall machen.
Das stimmt in der Tat. Und es ist ja auch ganz viel Hall momentan in der Bundesliga drin und überhaupt in dieser Sportwoche. Olympia, Super Bowl und die Bundesliga steht da auch noch irgendwo in der Mitte. Kannst du dich da noch auf Fußball konzentrieren?
Ich konzentriere mich doch nur auf Fußball. Wer Fever Pitch macht, der muss doch fokussiert sein auf Fußball. Also ich habe diese Woche auch schon mal mein Bedauern geäußert, dass die Sportler, die was ganz Tolles leisten in Peking, dass die vielleicht nicht die Kulisse bekommen können, die man sich für sie wünscht. Weil natürlich will ich am liebsten, dass sag mal, eine alpine Atmosphäre entsteht. Wenn ich aber das Geröll sehe dann in Peking, wo normalerweise gar kein Schnee fällt, man also Kunstschnee rankarren muss und aufrechterhalten muss, damit die überhaupt die Piste runterfahren können, das ist nicht olympisch, nicht winterolympisch, sagen wir mal so. Und da tun mir die Sportler leid, weil die haben geackert und gerackert, um diesen Triumph zu erfahren. Und dann kriegen sie nicht das Umfeld. Und jetzt rede ich noch nicht von Corona, das wissen wir alles, daran können wir nichts ändern, aber Peking ist halt keine Wintersportstadt und das merkt man auch. Und deswegen gucke ich nur mit halbem Herzen zu, ganz professionell. Und die Bundesliga ist ja, sag mal, die schönere Abwechslung und wir freuen uns, in allen Stadien werden Zuschauer sein und so soll es ja auch sein.
Eine gute Nachricht auf jeden Fall. Guckst du denn den Super Bowl? Das ist ja was ich nicht so richtig verstehe. American Football schon seit Jahren. Ich versuche es immer mal wieder da reinzukommen, aber ich bin immer ganz schnell wieder weg.
Ich gucke Super Bowl und freue mich ehrlich gesagt auch darauf, aber nicht jetzt, weil ich den Sport wirklich sehr gut verstehe, sondern weil es viel Spektakel ist und die Halbzeitshow und da sieht man auch, was das für ein tolles Produkt kommt. Und wir dürfen nicht vergessen, es werden auch Spiele der NFL in Deutschland stattfinden, in München. Also da bin ich schon sehr aufgeschlossen, muss ich sagen. Wenn man einmal das Spiel versteht, wie gesagt, ich bin kein Intimkenner dieser Szene, aber wenn man das Spiel einmal versteht, dann ist das auch ganz, ganz spannend, muss man schon sagen.
Spannung, gutes Stichwort, weil viele ja sagen, der Modus der NFL, das ist ein Modus, den könnte sich auch die Bundesliga vielleicht mal angucken und dann auch vielleicht mal übernehmen, also dieses Playoff-Gedanke. Wäre das was man in der Bundesliga nutzen könnte?
Ich bin hin und her gerissen. Also einerseits nervt es mich natürlich, dass am Ende der Saison alles schon entschieden ist. Ja, also wir nur noch die Frage stellen, ist Bayern noch im März Meister oder erst im April? Das ist ja nicht gut für die Bundesliga. Man will ja bis zum letzten Spieltag mitzittern und das passiert halt nicht. Ne? Und die Bayern, so wie es aussieht, werden noch zum 10. Mal in Folge deutscher Meister werden. So. Das ist das Bedürfnis, das ich habe. Und da wäre Playoff eine Möglichkeit, den Meister eben anders auszuspielen. Dann kommt es auf Tagesform ein bisschen mehr an und nicht auf Strecke. Einerseits. Andererseits sehe ich ja, was zum Beispiel beim Basketball passiert in den USA, in der NBA. Da werden unfassbar viele Spiele gemacht. Und irgendwann hat sich da auch eine Mannschaft festgesetzt in der jeweiligen Division. Und dann ist richtig spannend, wird es dann nicht mehr in den Rundenspielen, sondern erst in den Ausscheidungsspielen, wenn es dann Best of Five oder Best of Seven dann gespielt werden. Also wartet man auch nur auf die letzten Wochen der Saison, dass dann Spannung entsteht. NFL ist nochmal anders, die Saison dauert nur 4 Monate. Das heißt, da muss man sich sukzessive dann wirklich für die Playoffs qualifizieren. Das ist dann schon eine gewisse Spannung dabei. Die Spiele sind nicht so zahlreich. Bundesliga, aber 10 Monate. Boah, und wenn du dann weißt, du bist schon qualifiziert für die Playoffs und es geht nur noch darum, ob du zuerst Heimrecht hast oder vielleicht zuerst auswärts antreten musst, da kann ich mir vorstellen, dass es am Ende nur auf die letzte Phase rausläuft. Also das, was wir eigentlich beklagen, dass es am Ende langweilig ist, aber während der Saison spannend. In der Bundesliga wird dann umgekehrt werden. Unterjährig wird es langweilig und ist am Ende spannend. Also ich finde, die Diskussion muss man führen. Es ist ein Bruch mit der Tradition, aber auch als die Bundesliga gegründet worden ist, war das ja ein Bruch mit der Tradition. Da gab es ja quasi schon Playoffs, wenn man so will. Da hat man sich auch qualifiziert. In der Jugend werden Playoffs gespielt, in der Junioren-Bundesliga. Also ganz abwegig ist der Gedanke nicht. Und Bayern München in Person von Oliver Kahn hat sich ja in einem Kicker-Interview dazu geäußert und sich aufgeschlossen gezeigt, dass man wieder neu denken sollte und diskutieren sollte. Und ich finde, das ist auch der richtige Weg.
Da ist aber der Einzige, der zumindest in diese Richtung denkt. Alle anderen, jetzt vielleicht mit Ausnahme von Aki Watzke, der eher so ein bisschen zwiegespalten war, sagt, nee, eigentlich will ich das nicht, aber trotzdem drüber nachdenken sollte man. Der war ja noch ein bisschen offener als zum Beispiel Rudi Völler oder eben auch die kleineren Teams aus Fürth, aus Bielefeld, Frankfurt auch mit Verlaub, die gesagt haben, nee, wir wollen da nichts ändern, weil es ja im Grunde diese gesamte Bundesliga-Historie dann auch in Frage stellt und weil es am Ende ja vielleicht auch nicht so lukrativ ist. Und die Fans, die sagen, wir wollen das nicht, weil es im Grunde nur eine andere Art der Vermarktung dann letztlich wieder nach sich zieht. Im Grunde noch mehr Möglichkeiten, die Bundesliga aufzusplitten und zu vermarkten und letztlich noch mehr Geld in das ganze System pumpt. Und das wollen die ja alle nicht.
Die Argumentation kann ich sehr, sehr gut verstehen. Trotzdem brauchen wir diese Debatte. Nur so ist die Bundesliga damals auch gegründet worden, Anfang der 60er Jahre. Da gab es auch ein anderes System und man hat einen Bruch mit der Tradition begangen und manche waren auch sauer darüber, weil sie genau dieselben Argumente brachen. Das machen wir ja nur wegen der Kommerzialisierung. Der Bundestrainer Sepp Herberger damals, nein, es wird auch eine andere Qualität dann da reinbringen, ja. Lass uns doch die Argumente mal tauschen. Wenn alle schon Bescheid wissen, wunderbar, dann bitte beschwert auch schon nicht, wenn 10-mal in Folge der deutsche Meister Bayern München heißt, ja, und wir im Doppelpass zu oft über Bayern München reden müssen, ne? So. Wir brauchen eine Debatte. Wir brauchen eine lebendige Debatte und wir werden darüber auch im Doppelpass am Sonntag wahrscheinlich sehr ausführlich reden. Ist das die Lösung oder nicht? Ich kann es dir ja auch nicht sagen, aber ich will alle Argumente mal hören. Und das sollten wir uns bitte bewahren, dass wir mal die Argumente austauschen.
Und die Fanvereinigung Unsere Kurve zum Beispiel hat gesagt, also bevor wir über irgendwelche Spielformate sprechen, müssen wir die Gehälter deckeln. Da müssen wir die Verteilung der TV-Gelder gleichmäßiger gestalten. Da müssen wir ein Financial Fairplay zumindest auf nationaler Ebene umsetzen und eben ja weitere Punkte einfach einführen, die letztlich gerade auch im Sinne der Fans wären.
Absolut richtig. Auch das gehört eben mit zu einer sauberen Argumentation, dass diese Argumente auch auf den Tisch kommen, ist vielleicht nicht Playoff die Lösung, die Mutter aller Lösungen, sondern müssen wir ein paar andere Sachen vorher ausprobieren. Aber genau diese Diskussion, da müssen wir jetzt rein. Man sollte sich eben nicht der Diskussion verschließen und sagen, ich weiß es besser und schon allein aus Tradition. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und dann wird die Bundesliga auch darunter leiden, wenn man einfach glaubt, es kann immer so weitergehen. Nee, lass uns das doch mal in Frage stellen. Und wenn wir dann zum ursprünglichen Modell zurückkehren, also zur Bundesliga, wie wir sie kennen, dann ist es doch gut. Dann wissen wir, es gibt keinen Ausweg gerade, um die Situation an der Stelle zu verbessern. Aber lebendig ist diese Diskussion und wir haben heute Morgen in der Konferenz darüber gesprochen und wie da die Pfeile hin und her flogen in den Argumenten, hat mir sehr gut gefallen, weil genau darum muss es jetzt öffentlich gehen. Wie können wir die Bundesliga verbessern? Playoff ist eine Möglichkeit, darüber müssen wir reden.
Ein bisschen Zeit, um diese Debatte zu führen, ist ja auch noch, könnte ja frühestens zur Saison 2025, 2026 eingeführt werden, wenn dann eben die neue Rechteperiode anfängt.
So sieht es nämlich aus. Es ist kein Grund, etwas übers Knie zu brechen. Und das, was Donate Hopfen als Geschäftsführer der DFL im BAMS-Interview gesagt hat, man kann es nicht ausschließen und wir brauchen Debatten. Ja, es soll auch um Kommerzialisierung gehen. Ja, man kann besser vermarkten, weil es dann wie das Pokalfinale etwas ganz Besonderes sein kann, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht. Lasst uns diese Debatte führen. Sie ist wichtig. Ein weiter so wird die Bundesliga nicht ins richtige Feld führen.
Die Playoffs könnte man auch schön in Saudi-Arabien spielen.
Ja, so habe ich also eine ziemlich eindeutige Meinung. Der Bundesliga-Fußball hat in Saudi-Arabien nichts verloren. Wer das tut, begeht ein Verbrechen am Fußball.
Die Bayern haben jetzt ja den Wechsel von Niklas Süle zu Borussia Dortmund nicht verhindert. Haben sie es richtig gemacht, dass sie ihn ablösefrei ziehen lassen? Oder hätten sie aus deiner Sicht da vielleicht doch ein bisschen mehr noch Werf reinlegen müssen, ihn zu halten, ihm vielleicht auch diese Wertschätzung mehr zu geben, die er ja angeblich nicht gekriegt hat bei den Bayern?
Also sie hatten ja keine Wahl. Irgendwann hatte der Spieler sich entschieden, Bayern München zu verlassen. Ihm hat es nicht gefallen. Wir erinnern uns, es gab ja mal so einen veröffentlichten SMS-Verkehr, wo er Berater angewiesen hat, sich mal umzuschauen, ob es da international eine Lösung gibt. Ja, es war nicht zu verhindern und bei der Auswahl, die er hatte, hat er sich dann für Dortmund entschieden. Das war ja das Überraschende. Ich sage ganz ehrlich, wir waren ja die Ersten, die überhaupt wussten, dass Borussia Dortmund mit in der Verlosung ist. Das haben wir auch geschrieben. Als wir aber eine Einschätzung wollten, wohin geht die Tendenz, haben wir eher geschlussfolgert, es würde Richtung Ausland gehen. Ehrlich gesagt, habe ich das geglaubt. Meine Reporter haben immer gesagt, nein, glaub mir, Dortmund ist ganz, ganz, ganz weit oben auf der Wunschliste. Und die Reporter Patrick Berger und Kerry Hau haben recht behalten, muss ich auch mal eingestehen. Und ich finde das erstmal klasse, dass so ein Spieler, den ja nun wirklich jeder kennt aus der Nationalmannschaft, auch in der Bundesliga bleibt und eben nicht sich auf die Insel begibt. Mhm. So, Dortmund hat großen Bedarf im Abwehrzentrum. Wir waren uns ja schon mehrfach einig hier im Podcast, dass Borussia Dortmund ein Abwehrproblem hat. Ich bin gespannt, wie er sich dort integriert, ob er Hummels verdrängt oder neben Hummels spielt. Der eine Rechtsfuß, der andere Linksfuß. Das kann sich wunderbar ergänzen. Meine Vermutung ist, dass Akanji gehen wird. Aber dass dieser Schritt sinnvoll ist, glaube ich schon. Man hat ja ihm ein bisschen Dreck hinterhergeschmissen, gemeint, das wäre kein sportlicher Aufstieg. Klar, wenn du vom deutschen Meister gehst zum ärgsten Verfolger, ist das sportlich erstmal keine Verbesserung. Aber vielleicht hat er mehr Spaß am Fußball, wenn er da nicht immer nur die Meisterschale abholen muss. Sondern wenn sie geholt wird, dann ist die Freude umso größer.
Und vielleicht glaubt er ja, dass durch sein Dazutun dann auch aus Dortmund wieder eine Mannschaft wird, die dann vielleicht mehr noch auf Augenhöhe spielen kann als momentan mit den Bayern. Denn momentan ist diese Augenhöhe, ja, naja, 9 Punkte, das ist keine Augenhöhe. Das ist doch ein ziemlicher Unterschied. Aber er ist ja auf einer Position, wo wir drüber gesprochen haben, du hast es eben gesagt, aktiv, wo dann wirklich Handlungsbedarf ist, wo er auch diese Lücke schließen kann. Ist er denn dieses Puzzlestück, was dann schon ausreicht, um Dortmund Level wieder höher zu bringen? Vielleicht nicht 9 Punkte Abstand zu Bayern, sondern 5, 4?
Also aus Sicht von Süle mal betrachtet, ist das so wie beim Aktienkauf, ne? Du kaufst ja die Aktie nicht, wenn sie ganz oben steht, sondern du kaufst die Aktie, wenn sie etwas tiefer ist, damit du Wachstum hast. Er geht jetzt zu einer Mannschaft, jetzt aus der BVB-Sicht, die großen Bedarf hat an guten Innenverteidigern. Und es ist ziemlich egal, wen Borussia Dortmund ins Abwehrzentrum steht, es ist immer eine Verbesserung zum Status quo. Ja, also Borussia Dortmund, wir zählen ja schon fast im Wochentakt jetzt die Niederlagen, ja, 6 Niederlagen und schon 36 Gegentore, also um das mal einzuordnen, 36 Gegentore, der nächste, der einigermaßen so viel hat, also mehr als 36, ist Borussia Mönchengladbach auf Platz 13, ja, davor haben selbst Eintracht Frankfurt, SC Freiburg weniger Gegentore bekommen. Also scheint ja was in der Abwehr nicht zu stimmen. Ja? Und dann kann man sagen, oh, Akanji, Hummels, große Namen und manchmal auch Emre Can. Ja, nutzt ja nichts, wenn du halt so viele Gegentore kriegst. Und deswegen ist das aus Dortmunder Sicht schon ganz gut, dass man den Nationalspieler holt. Er hat 2 Kreuzbandrisse schon hinter sich, das sag mal, muss man auch wissen. Und er hat auch gelegentlich mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Das wissen alle, aber das war ja auch das Argument, warum er nicht zu Chelsea und Thomas Tuchel gegangen ist.
Und auch das Argument, warum die Bayern dann am Ende nicht so gekämpft haben, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Und das Karlo Rummenigge, da haben wir letzte Woche auch kurz drüber gesprochen, was er ihm dann hinterhergeworfen hat, dass er eben solide ist, mehr aber auch nicht.
Ja, also es gibt nicht viele deutsche Verteidiger, die besser sind.
Das ist sicherlich richtig. Und jetzt wird er dann also bei Borussia Dortmund spielen und da ja natürlich dann auch, weil er eben da auch ein entsprechendes Gehalt kriegt, natürlich auch in der Mannschaft dann ein ziemliches Wort mitreden darf, mitreden muss. Und seine Titelsammlung, die macht ihn ja auch dann schon zum Sprachrohr. Bei Bayern ist er eins von vielen, bei Dortmund dann ein bisschen exponierter. Kann er das denn?
Also ich vermute schon, wie gesagt, er wird immer eine Verbesserung zum Status quo darstellen und das wird ihm auch den Respekt der Fans einbringen. Also ist die mutigere Entscheidung, zu Borussia Dortmund zu wechseln, als zum Beispiel nach England oder Spanien. Also das verdient ja erstmal Respekt, dass der ein Heidengeld kriegt. Ja klar, der ist ja ablösefrei. Das heißt, Borussia Dortmund spart ja auch die Ablöse. Aber er hätte auch einen anderen Weg gehen können. Nein, er geht zu Borussia Dortmund, weil eben das Gesamtpaket stimmt und weil er eine Aktie einkauft, die noch sehr, sehr stark mit ihm dann steigen kann.
Und die Dortmunder Aktie momentan ja eher wieder ein bisschen eingebrochen nach diesem 2-5 gegen Bayer Leverkusen, die ja im Grunde ähnlich, wenn man mal die Statistiken und sich die Tore, die geschossen wurden und die kassiert wurden, mal anguckt, ähnlich liegen, ähnlich schlecht eigentlich liegen. Denn auch Leverkusen hat 34 Gegentore, hat es aber gegen Dortmund dann eben geschafft, mit diesem Überfallfußball 5 eigene zu machen, 2 zu kassieren und Dortmund eine richtig fiese Niederlage einzubringen an einem Punkt, wo Dortmund ja eigentlich nach 3 Siegen in Folge dachte, okay, jetzt sind wir wieder da, wo wir eigentlich sein wollen.
Bayer Leverkusen war ja schon immer der Talentschuppen der Liga. Man hat nie erwartet oder selten erwartet, sagen wir mal so, nie ist ja Quatsch, aber selten erwartet, dass die auch um die Meisterschaft mitspielen. In dem Fall sind sie so der Störenfried dann auch für Borussia Dortmund gewesen, haben dem Bayern-Rivalen ein Bein gestellt, damit Dortmund auch nicht die 6 Punkte Rückstand beibehalten kann. Das ist schon okay, was sie spielen. Wenn die in der Champions League landen, dann sind die total happy und so ist Leverkusen auch strukturiert. Niemand erwartet ja die deutsche Meisterschaft von denen.
Das ist richtig. Selbst Rudi Völler nicht, der ja auch gesagt hat, so Playoffs, das wollen wir nicht. Auch wenn da natürlich die Chance für Leverkusen durchaus größer wäre, dann vielleicht in so einem Playoff dann mal an so einem Tag vielleicht auch mal die Bayern zu schlagen.
So, dann sind wir doch wieder bei der Argumentation und der Debatte über die Playoffs. Das wäre zum Beispiel ein weiteres Argument pro Playoff.
Dortmund jetzt zu Gast bei Union Berlin. Da gab es in der Vergangenheit auch mal auf den Deckel. Jetzt haben wir ja, wir schon gesprochen über Dortmund oft in dieser Sendung. Wir haben mit Alex Steudel drüber gesprochen. Der hat ja diesen Zickzackkurs damals dann auch der Dortmunder immer wieder angesprochen. Ist ja auch im Newsletter schon thematisiert. Es müsste jetzt ja eigentlich wieder ein überzeugender Sieg kommen.
Also das wird ein ganz spannendes Spiel, weil Union Berlin hat jetzt einen auf die Nuss gekriegt, ist genau auf der Kippe, schaffen sie es jetzt sich und den ersten 4 irgendwie zu festigen. Sie sind jetzt auf Platz 4 mit 34 Punkten, Freiburg kurz dahinter, Köln kurz dahinter und die Leipziger marschieren auch heran. Also dieses Momentum solltest du jetzt aufrechterhalten, wenn jetzt die zweite Niederlage kommt, dann stellst du auch die Frage, oh, wie schwer wiegt Max Kruses Abgang nach Wolfsburg, ja. So, deswegen werden die mit Feuer dann auch spielen. Dortmunder tun mir schon fast leid, du musst jetzt Motivation aufbringen, obwohl die Saison eigentlich gelaufen ist. Champions League raus, jetzt machst du noch so ein bisschen Europa League. DFB-Pokal raus, das als Titelverteidiger. In der Tabelle kannst du nicht mal richtig Meister werden, 9 Punkte Rückstand. Kannst, wenn du normal spielst, auch nicht wirklich absacken, 5 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich wahrscheinlich eher sagen, dass Union die Nase vorne hat.
Obwohl die ja gegen Augsburg auch richtig auf den Deckel gekriegt haben in der
letzten Woche. Das meine ich ja. Deswegen ist da jetzt eine Drucksituation. Ja. Jetzt weiß ich nicht genau, ist es jetzt bei Union etwas Grundsätzliches oder war das ein Unfall? Ja. Der Spieltag wird darauf eine Antwort geben. Wenn es Union schafft, dann können wir uns darauf einstellen, dass Union Richtung Champions League durchmarschiert.
Das ist mal eine Ansage. Und dann wären sie auch in so einem Playoff dann drin, wenn es denn das schon gäbe. Kruse hattest du angesprochen als Personalie. Wie sehr fehlt der denn Union Berlin? Was würdest du jetzt sagen? Und vor allem, wie viel nutzt der Wolfsburg? Das erste Spiel mit Kruse wurde von Wolfsburg ja schon mal gewonnen, auch wenn sein eigener Anteil da jetzt nicht so riesig war, zumindest nicht in Toren.
Also wenn Union hätte entscheiden können, Kruse bleiben oder gehen, hätten sie sich dafür entschieden, dass er bleibt. Das zeigt den ganzen Wert. Das ist eine Waffe, wenn der reinkommt, dann kann der ein ganzes Spiel dann kippen. Und das macht er manchmal allein durch seine Präsenz, und weil er zieht Leute auf sich und schafft Räume für andere. Und so wird das auch in Wolfsburg sein. Das ist schon ein Schwergewicht des deutschen Fußballs. Ne? Außerdem als Typ mag ich den, der sagt mal Dinge, die nicht planbar sind. Ich hatte mich sehr an den Gedanken gewöhnt, dass Union lange Jahre von ihm hat und er so zu einer Figur wird. Aber was Union auch gezeigt hat, man hat sich sehr frühzeitig und sehr oft schon von Identifikationsfiguren getrennt und hat trotzdem diesen Turnaround geschafft, mit neuen Leuten Qualität in der Truppe zu halten und aufzubauen. Und das vermute ich mal, wird jetzt auch hier der Fall sein. Ne? Aber ich glaube, im laufenden Betrieb, das heißt in der laufenden Saison, hätte man Kruse gern behalten, aber er verdient mehr Geld in Wolfsburg, er macht auch kein Geheimnis daraus, hat ihm keine Steine in den Weg gelegt, man hat das Geld noch mitgenommen, das hätte man sonst im Sommer nicht bekommen. So ist's Business halt.
Union hast du schon in Richtung Champions League dann marschieren sehen. Wo marschiert Wolfsburg denn jetzt hin? Ist das jetzt dieser Turnaround aus deiner Sicht gewesen? Hat man da jetzt durch einen Sieg gegen Greuther Fürth, ich meine gut, wen sollst du schlagen, wenn nicht die, aber zumindest dann so wieder einen Klick gekriegt im Kopf, dass man sagt, okay, wir können gewinnen, wir können auch hoch gewinnen. gut, war nur Fürth, aber das geht auch mit einer anderen Mannschaft. Das geht zum Beispiel auch gegen Frankfurt.
Ja, was bringt's? Man wird dann irgendwie den Mittelfeldplatz dann festigen. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg in Abstiegsgefahr gerät, obwohl die Punkte nicht jetzt so viel mehr sind bis zum Relegationsplatz, wo der FC Augsburg ist, ja. Aber so von der Substanz her werden die dann im Mittelmaß der Liga landen, sprich irgendwo um Platz 10 herum. Ob sie die Punkte jetzt gegen Frankfurt holen, ja, traue ich ihnen zu, oder woanders, das ist dann schon fast wurscht. Da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Glaube ich zumindest jetzt mal. Vielleicht fresse ich meine eigenen Worte dann auch in einem der nächsten Podcasts, ist ja klar. Aber oben ran kommen sie nicht mehr. Mit 24 Punkten bist du nicht mehr in der Lage, dann sag mal, Richtung Köln und Freiburg zu kommen, die schon in den 30er sind.
Du weißt ja, ich notiere sowas ja immer, ne?
Ja, ich weiß ja, ich zuck ja auch dann, weil ich weiß, die Sätze fliegen mir irgendwann nochmal um die Ohren, aber so kenne ich dich und das ist auch völlig okay. Du bist halt erbarmungslos, was mich betrifft.
Ja, das bin ich manchmal wirklich. Aber es ist ja alles lieb gemeint. Und wir wollen ja dem Hörer was bieten. Und da musst du ja natürlich auch ein bisschen liefern mit ein paar gewagteren Thesen. Dann gibt auch nochmal eine These in Richtung Gladbach. Das ist ja jetzt auch so ein Make-or-Break-Spiel dann für die Gladbacher gegen Augsburg, die jetzt ja eben gegen Union erstmal gewonnen haben, aber trotzdem eben nur auf dem Relegationsrang momentan liegen. Sollten sie die Gladbacher schlagen, ja, dann sieht es für die Gladbacher wieder ganz dunkel aus, dann sieht es für Hütter dann wieder ganz dunkel aus. Wenn er aber tatsächlich den Sieg schaffen sollte, und es wäre ja der erste Sieg nach drei Spielen ohne Sieg, zwei Niederlagen, einem Unentschieden, dann gegen Bielefeld, was ja auch nicht so berühmt war am letzten Wochenende, sieht dann die Situation bei Gladbach wieder, ich will jetzt nicht sagen rosiger aus, weil das würde jetzt auch irgendwie blöd klingen, aber weiß, was ich meine.
Ich glaube, dass Gladbach tatsächlich in großer Gefahr ist, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. In Wolfsburg hast du immer noch den Schmadtke im Bösen und den Schäfer im Netten, der ein paar Töne in der Kabine anstimmt. Bei Gladbach fehlt diese Führung. Du hast natürlich die Koryphäen, die immer noch im Verein unterwegs sind, angefangen vom Präsident Königs bis hin zu Rainer Bonhof oder auch Hans Meyer. Aber es fehlt der Max Eberl. Max Eberl, der reingeht und den Leuten sagt, das ist eine schöne Scheiße, die ihr hier spielt. Adi Hütter selbst ist angeschlagen. Du musst ja nur die Ergebnisse gucken, ob er dann auch wirklich die Kraft hat, authentisch wahrgenommen zu werden. Wage ich in der Situation erstmal zu bezweifeln. Das wird passieren, wenn er wieder mal drei Siege hintereinander hat. Dann wird man ihm auch in der Mannschaft wieder mehr glauben. So, mit 23 Punkten bist du nur ein Punkt vor Augsburg. Das ist schon heikel. Jetzt, wenn die Augsburger gewinnen, dann sind sie zwei Punkte vor Gladbach. Puh, also dann wird's heikel. Also das ist nicht schön, die Situation von Gladbach. Da wird viel Druck sein auf dem Kessel. Da bin ich ziemlich überzeugt.
Wie ist denn das Standing von Hütter jetzt auch in der verbliebenen Führungsriege? Ich meine, wir wissen ja alle, bei Eberl, da war er natürlich der Wunschkandidat. Es war der Mann, den Eberl auch immer gestützt hat. Der, jetzt ist der weg. Wie viel Rückhalt hat er bei Königs, bei Bonhof und Co.?
Naja, wenn die plötzlich sagen, er kriegt das Ruder nicht rumgerissen, dann werden die schon die Notbremse dann ziehen. Weil eins ist klar, wer absteigt, wird in dieser verrückten zweiten Liga mit diesen Schwergewichten, von denen ja einige noch zurückbleiben werden, wenn andere aufsteigen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass du dann sofort wieder zurückkehrst. Das kann sich Gladbach nicht erlauben. So. Und wenn wir jetzt uns die Situation betrachten, Kräuter führt, meine These, wird es jetzt nicht mehr schaffen, sich zu retten. Die Stuttgarter haben auch schon erheblichen Rückstand. Das ist vielleicht das große Glück von Gladbach. Es geht in erster Linie um den Relegationsplatz. Und je nachdem, wer auf dem Platz landet, ja, stell dir doch mal vor, Gladbach gegen den HSV, Gladbach gegen Schalke, du, da geht einem der Stift, ne? Also darum geht es jetzt in diesem Tabellenkeller, nicht auf dieses Relegationsspiel zu fallen. Arminia Bielefeld, FC Augsburg, die wissen, wie Abstiegskampf geht. Die wissen, sie werden da den einen Punkt und den anderen Punkt sich erkämpfen, ja. Aber Gladbach, Wolfsburg, Hertha, ja, sag mal, Hertha mit Abstrichen, du, das wird eine Nervensache werden. Also da bin ich gespannt. Umso schöner ist, dass der VfL Bochum scheinbar gut dasteht. Ne? Gucken wir ein bisschen genauer hin, und das ist dann wirklich das Spannende in dieser Bundesliga-Saison. Mit 25 Punkten als erster des Abstiegskampfes, ja, sind auch nur drei Punkte bis zu diesem Platz 16, ja. Also du siehst, es ist viel in Bewegung, es ist erst der 21. Spieltag gespielt, jetzt kommt der 22. Da werden wir noch viel Freude erleben. Da bin ich ziemlich überzeugt, und die Frage ist, welcher Verein kann sich aus dieser, aus einer Verliererstrecke nicht mehr befreien. Jetzt punkten sie alle noch munter und die Augsburger vorneweg, das war ja auch überraschend, dass sie am letzten Spieltag da diesen Sieg geschafft haben. Also bin wirklich begeistert, was da in der unteren Tabellenhälfte passiert.
Und da sagt einer, die Bundesliga ist nicht spannend. Aber gut, nicht oben, aber dafür eben unten und dafür umso mehr. Aber wenn du sagst, geht dir der Stift, du freust dich doch als Rechteinhaber auf Gladbach in der zweiten Liga.
Ja, absolut, ne? So wie auf Schalke und auf HSV. Das merken wir auch in der Einschaltquote. Ja, seien wir ehrlich. Wir übertragen am Samstag Jan Regensburg gegen den FC St. Pauli. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn da so Kracherspieler sind, wie eben mit den genannten Vereinen, das zieht noch mehr Leute dann ins Samstagabendprogramm bei Sport 1, wenn wir um 20.30 Uhr mit der Übertragung von dem Zweitliga-Topspiel dann beginnen. Free TV, mal so nebenbei.
So sieht's aus. Und wen zieht ihr am Sonntag dann um 11 Uhr im Doppelpass?
Wir werden uns in erster Linie mit dem ersten FC Köln beschäftigen und wir schlagen die Brücke vom alten FC zum neuen FC. Lass dich überraschen.
Dem neuen FC mit Steffen Baumgart, der auch vor dem Fernseher coacht. Guckst du auch so Fernsehen?
Ehrlich gesagt, bei manchen Spielen schon, ja. Ich habe nur keinen Hund, der mich beruhigt, indem er seine Pfoten auf meine Schultern legt.
Also der Hund ist ein begnadeter Masseur, glaube ich.
Der ist der vierte Offizielle. Gary Lineker hat das ja getweetet, das war ganz hinreißend. Also selbst bis auf die Insel ist dieses Video viral gegangen, also fantastisch. Ich finde, so lebt man Fußball und wenn wir mehr von diesen Typen hätten, ja, der bei gefühlten minus 20 Grad mit kurzärmeligen Hemd da sitzt, weil er so erhitzt am Spielfeldrand ist. Also ich kann von solchen Typen nicht genug kriegen.
Die anderen auf dem Sofa da hinten, die hatten eine Decke. Also ich glaube, der dreht auch im Haus die Thermostate ordentlich runter.
Ich würde mal gerne wissen, wie viel Fernseher er so im Jahr kauft.
Das ist auch eine gute Frage. Er hat vielleicht ein Abo oder irgendwie wird öfter.
Weil er hat ja das Glück gehabt, was wir nicht gesehen haben. Wir haben nur gesehen, wie er reagiert, wenn der FC gewinnt. Wir wissen nicht, wie er reagiert, wenn der FC verliert. Dann steht er zwar am Spielfeldrand, aber stell dir mal vor, in diesem Gemütszustand hätte der FC nicht nur schlecht, sondern gespielt, sondern auch noch verloren. Um Gottes Willen, ich glaube, da wären wir alle durchgedreht, was er dann veranstaltet hätte.
Ihm wäre in der Situation wahrscheinlich alles zu trauen gewesen. Aber zum Glück alles gut gegangen. Mal gucken, wie es dann gegen, ja, was tippst du denn gegen Leipzig? Geht's da auch gut, wenn er dann wieder an der Seite steht?
Also die Leipziger haben jetzt auch eine Niederlage hinnehmen müssen. Ich tippe auf ein schönes Unentschieden.
Das wäre doch was für den Freitagabend. Vielleicht noch ein paar Tore dabei, dann haben wir was zu gucken und hoffen dann, dass auch der gesamte Bundesligaspieltag dann torreich und ereignisreich wird und sich da in Sachen Abstiegskampf ein bisschen was herauskristallisiert, aber noch nicht zu viel, weil es ist ja erst der 22. Spieltag. Ein bisschen Spannung brauchen wir ja noch an den restlichen Spieltagen bis zum Saisonende. Dahin ist es ja noch lang. Wir bleiben mit dem Feverpitch-Podcast natürlich dran. Der Feverpitch-Newsletter versorgt euch natürlich mit den wichtigsten Informationen auf der neuen Homepage fever-pit.ch. Habe ich das richtig gesagt?
So sieht's, ne? Feverpitch mit Strich und Punkt und alles ist gut.
Super, so soll es sein und da kriegt ihr dann natürlich auch den entsprechenden Link, um den Newsletter zu abonnieren. Ich sag's euch aber auch nochmal direkt, newsletter.fever-pit.ch. Also da abonnieren und dann flattert er montags bis freitags 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach. Und ihr seid bestens informiert über den Fußball. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Pitt. Schöne Woche.
Danke, Malte. Ciao, ciao.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.